Herzlich willkommen zum 5-Minuten-Talk, einem Podcast des Stern. 5 Minuten, wir haben ja nicht ewig Zeit, aber heute doch etwas mehr. In unserem Deep Dive, dem 5x5-Minuten-Talk, wollen wir uns der Frage widmen, wann endet der Krieg in der Ukraine und was bedeutet das für die Weltordnung? Mein Name ist Miriam Holstein und ich freue mich besonders auf meinen heutigen Gesprächspartner, Professor Herfried Münkler, einem der renommiertesten Politologen Deutschlands, Autor zahlreicher Bücher, in denen es oft genau um diese Frage geht, was verschiebt sich gerade geostrategisch und was bedeutet das für das künftige Machtverhältnis? Sein jüngstes Buch Macht im Umbruch ist gerade erschienen und es beschäftigt sich intensiver mit der Rolle Deutschlands in der sich verändernden geopolitischen Lage und was es tun muss, um Europa zusammenzuhalten. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Professor Münkler.
Hallo, Frau Holstein.
Wir erleben gerade einen amerikanischen Präsidenten, der in Alaska dem russischen Präsidenten applaudiert, obwohl dieser einen Angriffskrieg führt und der dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky kurz danach in Washington erzählt, dass er für den Krieg die Verantwortung trägt. Ist das das endgültige Scheitern oder das finale Ende der transatlantischen Wertegemeinschaft und der Rolle der USA als fest verankerte und dominierende Ordnungsmacht? Was würden Sie sagen?
Ja, ich würde meinen, das ist tatsächlich das Ende des transatlantischen Westens, der auf drei Prinzipien oder drei Imperativen der amerikanischen Politik beruht hat, nämlich erstens der geostrategischen Idee, dass die USA nur in Sicherheit bestehen können, wenn sie die gegenüberliegende Küste, sei es im Atlantik, sei es im Pazifik, kontrollieren, unter Kontrolle haben. Das war der Unterschied. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind sie in Europa geblieben, zu dem Ende des Ersten Weltkrieges, als sie abgezogen sind. Also Kontrolle der gegenüberliegenden Küste war zentral. Daraufhin haben sich natürlich die Europäer letzten Endes auch verlassen und erkennbar bricht Trump mit diesem Grundsatz. Denn sonst würde er zwangsläufig eine andere Ukraine-Politik machen müssen. Zweitens, dazu gehörte die Erzählung von den großen atlantischen Revolutionen, in denen sich das Volk, die Bürgerschaft gegen autoritäre Herrschaft durchgesetzt hat. Also Revolution in England, Mitte des 17. Jahrhunderts, amerikanischer Unabhängigkeitskrieg, französische Revolution, Revolutionen bis nach Mitteleuropa hinein, 1848, 49. Also gewissermaßen so etwas wie eine Erzählung der politischen Zusammengehörigkeit. Die wird ja auch dementiert in dem Maße, in dem die USA sich von der Idee des demokratischen Rechtsstaates, der sie sich mal zutiefst verpflichtet gefühlt haben, entfernen. Und der dritte Teil ist natürlich der atlantische Wirtschaftskreislauf, also der Austausch von Waren, Informationen, Kapitalien und Dienstleistungen, der sozusagen das ökonomische Zusammenhalten auf der einen Seite des Atlantik mit der anderen Seite des Atlantik garantiert hat und den Trump mit dem Zollhammer zerschlagen hat. Von daher würde ich sagen, ja, sein Desinteresse an der Ukraine, das, was Sie beschrieben haben, das im Regen stehen lassen Zelenskys, ist eigentlich nur die Konsequenz der Auflösung einer geopolitischen Ordnung, als deren Hüter sich die USA lange eigentlich bis Trump und nach seiner ersten Amtszeit noch einmal unter Biden gesehen haben. Aber die Formulierung America First, die ja seine Kampagne gekennzeichnet hat, war schon eine Absage daran und die setzt er jetzt schrittweise um. Insofern müssen wir uns darauf einstellen, in Zukunft alleine zu gehen, als Europäer.
Nun haben ja viele Trump für eine Episode gehalten. Ist es naiv? Also anders gefragt, glauben Sie, die USA könnten unter einem künftigen Präsidenten wieder ins transatlantische Bündnis zurückkehren? Das könnte so eine Art Revival erleben? Oder ist es eher so, dass das eine irreversible Entwicklung ist?
Also die Irritationen im transatlantischen Verhältnis, die haben sicherlich etwas mit dem spezifischen Typ dieses erratischen Präsidenten zu tun, bei dem man heute nicht weiß, was er morgen machen wird, auch was er morgen sagen wird, weiß man nicht, bei dem offenbar den größten Eindruck immer der hinterlässt, der als letzter mit ihm gesprochen hat und vieles andere mehr. Das ist an die Person von Trump gebunden. Der Umstand aber, dass die USA sich als der Hüter einer weitreichenden Ordnung, eigentlich möchte ich fast sagen einer Weltordnung gesehen haben und sich dazu nicht mehr in der Lage sehen, das geht bereits zurück auf Barack Obama, also einen demokratischen Präsidenten und seinen Pivot to Asia, also die Wendung in den pazifisch-indopazifischen Raum. Und von daher die ins zweite Gliedstellen des atlantischen Raumes. Und da sollen wir uns, denke ich, auch nichts vormachen. Das wäre unter Kamala Harris so ähnlich gewesen. Also mit einem schrittweisen Disengagement der USA in Europa, aber vermutlich nicht so polternd und so abrupt und wahrscheinlich auch in der Ukraine-Frage eher an der vorsichtigen Unterstützung der Ukraine orientiert, wie sie Joe Biden gefahren ist. Ob das auf Dauer durchgehalten worden wäre, das ist eine offene Frage, die sich nicht mehr beantworten lässt. Aber auf jeden Fall hätten die Europäer mehr Zeit bekommen, sich darauf einzustellen, der Hauptunterstützer der Ukraine zu werden und die Voraussetzungen dafür auch aufzubauen, um die Ukraine entsprechend unterstützen zu können. Das ist nun mal so gekommen. Und von daher glaube ich auch nicht, dass sich das so schnell ändern wird. Trump ist nicht unsterblich. Er wird einen Nachfolger haben, sei es von den Republikanern, das dürfte dann Vance sein. Es kann auch sein, dass es zu einem fundamentalen Umbruch in der politischen Landschaft kommt und die Demokraten wieder den Präsidenten stellen, wofür aber im Augenblick nichts spricht, weil nicht sichtbar ist, wer von den Demokraten überhaupt der Gegenspieler von Trump wäre. Das alles ist nicht auszuschließen, aber sozusagen der Honeymoon der transatlantischen Beziehungen wird nicht mehr zurückkehren und damit auch nicht das Vertrauen zueinander, das ja die Basis dafür gewesen ist, dass das so funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Und insofern, glaube ich, haben wir es jetzt, denke mal in den letzten 8 Monaten, mit einer fundamental veränderten geopolitischen Konstellation zu tun, die sich aber schon relativ lange vorbereitet hat, in diese Richtung zu laufen.
Sie haben sich in Ihrer Arbeit viel mit Kriegen beschäftigt und vor allem auch damit, wie sie beendet wurden. Was sind die Voraussetzungen für einen Frieden in der Ukraine?
Ja gut, ich meine, was Trump jetzt ins Spiel gebracht hat, ist ein Unterwerfungsfriede der Ukraine, nicht? Sozusagen, sie soll gewissermaßen hinnehmen, was ihr an Gewalt widerfahren ist, was ihr mit militärischer Gewalt abgenommen worden ist. Das wird auf keinen Fall ein stabiler Friede sein. Selbst wenn es zu einer Einstellung der Kampfhandlungen kommt, muss die Ukraine damit rechnen, dass bei nächster Gelegenheit Putin den Ball wieder aufnimmt und sozusagen die dritte Phase dieses Krieges, wenn wir mal die erste Phase, die Annexion der Krim nehmen, dann die zweite Phase, der offene Angriff im Februar 2022, dann eine dritte Phase, die wahrscheinlich dann die Restukraine zum Ziel hat, das ist deren Befürchtung und umgekehrt werden wahrscheinlich die Ukrainer auch nicht bereit sein, in irgendeiner Weise in sowas einzuwilligen, also in irgendeiner Weise auch versuchen, das, was ihnen abgenommen worden ist, zurückzubekommen. Das ist das eine Problem. Und das andere ist, wenn sich gezeigt hat, dass man mit militärischer Gewalt Grenzen verschieben kann, wenn man nur stark genug ist, dann wird das Nachahmer haben. Da denke ich jetzt gar nicht so sehr an Xi Jinping und Taiwan, als eher an unsere europäische Nachbarn, also Erdogan und die neo-osmanische Politik der AKP, Türkei, die ja Nordsyrien und im Nordirak präsent ist. Oder man kann auch an den serbischen Präsidenten Vucic und die Kosovo-Frage oder Bosnien-Herzegowina denken. Kurzum, dann wird dieser schwierige Raum, sagen wir mal, vom Westbalkan bis zum Schwarzen Meer, bis zur Ostküste des Schwarzen Meeres, wieder in kriegerische Bewegung kommen, weil alle oder einige zumindest sich sagen, na, das, was der Putin kann, das können wir auch. Und man muss vor allen Dingen auch bedenken noch, dass das geopolitische Projekt der Russen wohl nicht auf die Ukraine beschränkt ist, sondern eigentlich die Kontrolle des gesamten Schwarzmeerraums umfasst. Und dann kann man sagen, okay, der Georgienkrieg 2008 war der Anfang. Die Rolle der Russen in Armenien war die Fortsetzung dessen, die ist allerdings gescheitert. Die Einmischung in die Wahlen in Bulgarien und Rumänien, also die westliche Seite des Schwarzen Meeres, gehören auch dazu. Sodass also man nicht davon ausgehen kann, dass dort ein dauerhafter Frieden eintreten wird. Und womöglich, dieses Szenario muss man jetzt jedenfalls auf dem Tisch haben, wird Putin sagen, das, was ich am Schwarzen Meer hinbekommen habe, möchte ich auch an der Ostsee hinbekommen. Und das heißt dann Angriff auf die baltischen Republiken. Nicht? Nach einem ähnlichen Drehbuch, wie das in der Ukraine gelaufen ist, in dem man sagt, ach, in Estland, da gibt es ja doch russischsprachige Minderheiten, die unterdrückt werden. Und dann fängt man auf diese Weise an, zunächst mal einen ganz kleinen Krieg, mit ganz kleinen Aktionen, der sich aber dann schrittweise steigert, jedenfalls dann, wenn es seitens der Europäer keine entschiedene Gegenreaktion gibt.
Sie sagen, ein Diktatfrieden, wie er momentan im Raum steht, wird keine nachhaltige Stabilität bringen. Was für eine Form von Friedensschluss oder Friedensabkommen bringt denn Stabilität? Und ist der Ansatz zu sagen, es muss erst einen Waffenstillstand geben und dann Friedensverhandlungen, nicht, wenn man in die Geschichte blickt, auch falsch, weil beides immer parallel lief am Ende des Tages?
Das ist sicher so richtig, ja. Aber die Frage ist gewissermaßen, wer profitiert davon, wenn während der Verhandlungen über eine Beendigung der Gewalthandlungen die Gewalthandlungen selber weitergehen? Und das ist nach Lage der Dinge im Augenblick Russland und in hohem Maße Russland. Weil die Unterstützungsbereitschaft mit den Verhandlungen im Westen, naja, davon kann man ausgehen, zurückgehen wird. Und auch die Frage der ukrainischen Armee, warum sollen wir jetzt kurz vor Ende des Krieges eigentlich noch in Kampfhandlungen den Tod finden oder eine schwere Verwundung dazu führen wird, dass die Kampfkraft dieser Armee weiter nachlässt, dass es womöglich zu einem sogenannten Kampfstreik kommt und die Armee zerfällt. Kann auch annehmen, dass das ein Bestandteil des putinschen Kalküls ist. Also davon wird die Ukraine sicher nicht profitieren, sondern das ist für sie gefährlich, wenn verhandelt wird und gleichzeitig weitergekämpft wird, wiewohl das häufig der Fall ist, da haben Sie völlig recht. Sodass also auch die Formel, die man von einigen in Deutschland gehört hat, wer verhandelt, der schießt nicht, sozusagen historisch falsch ist. Eine falschere Äußerung kann man eigentlich kaum machen zu diesem Problem. Am besten für Europa wäre sicherlich, wenn der Status quo ante, also von vor Februar 22, wiederhergestellt würde, weil damit sozusagen eine begrenzte Unverletzlichkeit von Grenzen, begrenzt, weil damit natürlich die Krim weiterhin bei Russland geblieben ist, eine begrenzte Unverletzlichkeit von Grenzen gesichert wäre. So, das wird aber nach gegenwärtigem Stand der Dinge nicht sein, nicht möglich sein. Das war vielleicht mal im Sommer 22 möglich, aber da hat die Ukraine nicht genügend Unterstützung von Waffen und Munition gehabt und konnte das nicht erreichen. Und dann haben sich beide Seiten neu umgestellt, organisiert und darauf gesetzt, dass der nicht zum Erfolg geführt habende Niederwerfungskrieg als Ermattungskrieg geführt wird, was seit einiger Zeit ja der Fall ist und was wir beobachten. Und wenn Also eine Verschiebung von Grenzen eingetreten ist, dann muss man sich Gedanken darüber machen, über eine grundlegend neue Friedensordnung, in der offenbar Grenzen zur Disposition stehen und man sich fragen muss, nach welchen Regeln, nach welchen Kriterien sind Grenzen verschiebbar. Und wenn man sich auf Regeln einigt, kann man sich dann auf Regeln einigen, die für beide Seiten oder für drei Seiten, vier Seiten tragbar sind, an denen die interessiert sind. Denn das Problem von Friedensordnungen ist, dass letzten Endes alle großen Akteure an ihrer Aufrechterhaltung interessiert sein müssen. Wo sie das nicht sind, haben diese Friedensordnungen keine sonderliche Stabilität. Das, glaube ich, kann man beim Blick in die Vergangenheit ganz gut so festhalten.
Nun scheint ja Europa endlich aufgewacht zu sein. Wir haben erlebt, dass unter der Führung von Friedrich Merz man im Vorfeld von Alaska versucht hat, Trump auf das Gespräch mit Putin vorzubereiten. Jetzt in Washington hat man versucht, der Ukraine beizustehen, um eben nicht in einen Diktatfrieden getrieben zu werden. Könnte der Ukraine-Krieg für Merz zu einer Art Kohl-Moment werden, also ein Moment, in dem er zu historischer Größe heranwächst?
Ja, wenn Sie das so beschreiben, historische Größe, dann würde ich sagen, ja, das ist so. Das können wir...
Das ist schon jetzt so oder das kann noch so werden?
Das kann man im Augenblick schon beobachten, in welcher Weise die Bundesregierung und namentlich der Kanzler so etwas wie eine Führung in Europa, eine Führungsrolle in Europa übernommen hat. Das gilt erstens für die Wiederherstellung der Fähigkeit deutscher Streitkräfte zur Landes- und Bündnisverteidigung. Die ist noch nicht abgeschlossen, das ist noch ein weiter Weg, aber sozusagen diese Kehrtwende ist unter eben energisch vollzogen worden mit dem Ende der Dispensierung für die Bundeswehr der Schuldenbremse. Dann kommt hinzu, dass er gewissermaßen Starmer und Macron in dieser Frage politisch eingebunden hat, was man eine Zeit lang E3, also Europa der Drei, genannt hat. Inzwischen kann man sagen, es ist ein bisschen erweitert, denn Frau Meloni ist ja auch noch dabei und in diesem Falle der finnische Präsident, aber wahrscheinlich wird diese Rolle auf längere Sicht Polen spielen, sodass man also eine Gruppe von fünf hat, bei denen gewissermaßen vier EU-Mitglieder sind, Großbritannien sich zunehmend der EU wieder annähert, oder aber fünf NATO-Mitglieder, die gewissermaßen den europäischen Stamm bilden. Und das wird dazu führen, dass gewissermaßen innerhalb der europäischen Konstellation es zu einer Hierarchisierung der Politik kommt. Also nicht mehr 26, die da übereinstimmen müssen, oder im Falle der NATO sind es ja noch mehr, sondern dass es so etwas wie eine europäische Führungsgruppe gibt, nicht? Womit dann auch Henry Kissingers notorische Frage, welche Telefonnummer hat Europa, beantwortbar ist, nicht? Und da wird viel davon abhängen, welche Rolle die Bundesrepublik, also die Bundesregierung spielt, ob sie sozusagen sich versteckt hinter anderen, Scholz hat sich ja notorisch hinter beiden zu verstecken versucht, oder ob sie sagt, nun gut, wir haben nichts mehr, hinter dem wir uns verstecken können, also müssen wir im Prinzip Europa oder die EU aus einem Regelgeber und Regelbewirtschafter in einen politisch handlungsfähigen Akteur verwandeln.
Das ist ja auch das, was Joschka Fischer damals, also geht in die Richtung, was Joschka Fischer damals mit seinem Europa der zwei Geschwindigkeiten sozusagen vorgedacht hat, dass man, oder was jetzt manchmal mit dem Begriff der Koalition der Willigen beschrieben wird, also ja, dass eine Gruppe von führungsstarken Staaten da vorangeht und die anderen eben folgen oder auch nicht folgen. Wir haben jetzt noch 5 Minuten. Wie wird denn die Weltordnung in 30 Jahren aussehen? Sie beschreiben so verschiedene Phänomene, dass es da zu Ad-hoc-Bündnissen kommen könnte, also dass es eben keinen festen Rahmen mehr gibt, sondern wechselnde Partnerschaften, je nach je nach nationalem Interesse sozusagen, dass wir es mit einer Pentarchie zu tun haben, also einer Vormachtstellung von insgesamt 5 Mächten, zu denen sie aber auch Europa zählen. Wie könnte das aussehen und was muss passieren, damit Europa da wirklich zu dieser Pentarchie gehören würde und eben nicht nur eine Art Fliegenschiss auf der Weltkarte ist und dann zwischen den anderen Mächten China, Indien zerrieben wird?
Also ich würde mal darauf insistieren, dass diese Pentarchie das Beste ist, was in globaler Hinsicht als Ordnungssystem zu haben sein wird. 5, die ein dünnes Gewebe auch von Regeln wieder herstellen untereinander, die zusammen ein Interesse daran haben, dass sie diese 5 bleiben und nicht sich verändern und zerfallen. Die Alternative dazu ist das, was man in der realistischen Theorie der internationalen Beziehung die Anarchie der Staatenwelt genannt hat. Nicht? Also das, was Sie angedeutet haben, jeder kann mit jedem koalieren. Koalitionen sind sehr kurzfristig. Man muss sich da nur an die Jahre, die späten 30er Jahre des 20. Jahrhunderts erinnern, wo permanent die Bündniskoalitionen sich verändert haben, was ein relativ hohes Kriegsrisiko einschließt. Nicht? Und wenn es diese 5 sind, also USA, China, Russland, die Europäer und Indien, dann haben wir Glück gehabt, möchte ich mal sagen. Und dazu allerdings müssen die Europäer politisch handlungsfähig sein und auch militärisch handlungsfähig sein und auch dazu sehen, dass sie technologisch ihre Abhängigkeit gegenüber den USA hinter sich lassen und keine ökonomischen Abhängigkeiten gegenüber China weiter aufbauen. Das wird große Anstrengungen und eine sehr kluge Kooperation der Europäer untereinander zur Voraussetzung haben, weil nicht jedes Land, nicht jeder Staat, auch nicht der reichste und größte Deutschland, das allein stemmen kann, sondern das nur kooperativ erfolgt. Und dazu braucht man dann auch sozusagen einen europäischen Generalstab, einen europäischen Oberkommandierenden, um die diversen Armeen miteinander interoperabel zu machen und zu koordinieren. Das kann man innerhalb dieses Zeitraums, Sie haben ja gesagt 30 Jahre, ganz gut schaffen. Ich fürchte nur, es muss noch schneller gehen. So viel Zeit haben wir nicht. Sodass man also in 30 Jahren gewissermaßen vermelden kann, angekommen, wir haben das geschafft, was erforderlich war.
Letzte Frage, bis zur Einnahme der Krim oder aber spätestens bis zum Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 schien ja das Motto Wandel durch Handel vollkommen einleuchtend. Also, dass engere Handelsbeziehungen zu mehr Frieden zwischen Staaten führen, weil es ja letztendlich um knallharte wirtschaftliche Interessen geht, die man nicht aufs Spiel setzen möchte. Herr Münkler, wo war unser Denkfehler bei diesem Konzept?
Ja, ich denke, wir haben halt unterstellt, es gibt so etwas wie eine Regelstruktur, an die sich alle halten, weil alle ein Interesse daran haben. Aber dabei hat man übersehen, dass es eine Reihe von Akteuren gibt, die nur ein begrenztes Interesse oder gar kein Interesse an der Einhaltung dieser Regel haben. Und dann konnte man sagen, ja, vielleicht sind die Vereinten Nationen der Hüter dieser Ordnung, die waren aber immer zu schwach und zu zerstritten. Oder die USA, die ein bisschen diese Rolle gespielt haben eines Hüters, die aber, Trumps Formel America First hat das ja sehr deutlich gemacht, gesagt haben, warum sollen wir eigentlich Leistungen erbringen, von denen alle profitieren, auch diejenigen, die nichts dazu beigetragen haben. Nicht so, dass also der Denkfehler dieser Ordnung gewesen ist, dass man sie ohne Hüter gedacht hat. Und das ist ziemlich klar, ein Regelsystem braucht einen Hüter, der das auch gegen Regelbrecher durchsetzt. Sonst sind die Regelbrecher notorisch die Gewinner des Spiels.
Vielen Dank, Herr Professor Münkler. Das war die 3. Folge unseres 5x5-Minuten-Talks. In der nächsten Woche erwartet Sie meine Kollegin Lisa Becke. Sie spricht mit dem Gesundheitsexperten Franz Knieps. Und Sie erfahren, ob unser Gesundheitssystem überhaupt noch zu retten ist.